Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge Nummer 227. Und heute, lieber Philipp, beschäftigen wir uns mit Top-Growth-Aktien für den Monat Februar. Ja. Und wir haben wieder spannende Themen mit dabei, unter anderem wieder natürlich Quartalszahlen.
Dann sprechen wir über Carl Icahn, er hat investiert.
Sony, da gibt es Neuigkeiten.
Rheinmetall wird ein Thema sein.
Apple.
Die Pfandbriefbank.
Bitcoin is back.
ProSieben.
Snap.
ThyssenKrupp.
Dann unsere Wachstumsaktien.
Und dann gibt es natürlich wie immer die Aktie der Woche. Heute geht es um Tiere und zu guter Letzt
noch zwei Investmentideen. Klassisch.
Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und Marcel, ich würde gleich sagen, wir fangen an mit unserem Werbepartner. Und das ist heute Trading 212. Und wenn man hier auf die Webseite schaut, dann sieht man auch, es gibt aktuell ordentlich Zinsen, je nachdem auch in welcher Währung du einzahlst. Britisches Pfund, 5%, klar, man hat immer das Währungsrisiko. Euro 4,2, US-Dollar 5,1. Ungarischer Pfund 7%. Grüße an Viktor Orban. Und jetzt loggen wir uns einmal ein. Und es lohnt sich heute auf jeden Fall dran zu bleiben, weil ich habe einen schönen flachen Witz mit dabei gemacht. Ja. Aber den gibt es erst am Ende. Also kleiner Teaser. Was kein Teaser ist, du siehst es hier, Marcel, in unserem Basket. Halt dich fest. 15,24% Rendite. Und das seit einem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind offiziell richtig coole Typen.
Ja, man kann aber nicht nur Aktien handeln, sondern eben ein Basket zusammenstellen. Und so haben wir es ja auch gemacht. Das heißt, einfach einen Warenkorb und da zahllose Aktien, also die man einfach auch kaufen wollte. Und wenn man vielleicht jetzt nicht genug Kapital hat, um alle einzeln zu kaufen, kann man das eben hier tatsächlich in einem Basket machen. Eine Art eigenen ETF, den man auch immer wieder rebalancing kann. Und das alles, ich sag mal, recht kostengünstig. Und deswegen für uns eigentlich immer eine coole Geschichte.
37 Aktien haben wir aktuell in unserem Bestand, wie zum Beispiel die Deutsche Lufthansa mit minus 21%. Aber wir haben natürlich auch Werte, die sind ein bisschen besser gelaufen. CrowdStrike 151%. Zum Beispiel sind mit dabei und ich glaube, man kann den sogar auch dann teilen mit seinen Freunden, mit der Familie. Man kann auch einzelne Aktien kaufen, aber das Schöne ist natürlich auch bei diesem Basket, du kannst die Dividende reinvestieren lassen, vollautomatisch. Natürlich, die steuerliche Thematik ist gegeben, die am besten einfach mal mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin besprechen. Ich würde sagen, wir packen sämtliche Links in die Shownotes zu deinem neuen Trading Basket. Und jetzt, Marcel, ziehen wir komplett durch, ohne irgendwelche Werbung, nämlich mit dem ersten Thema diese Woche, Quartalszahlen. Du hast 4 Stück uns heute mitgebracht, so wie ich sehe.
Ganz genau, richtig. Zuerst gleich mal die Zahlen von Arista Networks. Die standen natürlich ein bisschen im Fokus, denn Arista ist ja, ich sag mal, anlehnend an den KI-Trend. Ja, sie sind ja auch Ausstatter und für das ganze Netzwerk-Thema natürlich relevant und haben auch hier wieder einen wahnsinnig starken Gewinn mitgeben können, dem Markt mit 37 Dollar Cent die Aktie mehr als das, was erwartet war, mit 2 Dollar und 8 Cent richtig stark. Der Umsatz bei 1,54 Milliarden Dollar, das heißt wiederum 20,3% Wachstum. Also konstant ist Arista immer dabei, hier richtig stark zu wachsen. Gefällt mir gut, vor allem, weil die Bruttomarge auch hier wieder höher ausfällt als erwartet oder als zuletzt. Und das sind alles positive Aspekte, die man hier mit erwähnen kann. Der Ausblick insgesamt auch hier wieder über den Erwartungen, zumindest im Großen und Ganzen. Und die Arista-Aktie ist zwar nach den Zahlen ein bisschen runtergekommen, 4, 5, 6%, je nachdem zeitlich gesehen.
Ist gar nicht hochgeschossen.
Die ist nicht hochgeschossen diesmal, weil natürlich hier auch im Vornhinein sehr viele Gewinne entstanden sind. Arista ist quasi mit diesem KI-Trend schön angestiegen und da ging es eigentlich, muss man sagen, wochenweise immer weiter und immer weiter nach oben auf neue Allzeithochs. Und deswegen waren die Gewinnmitnahmen nur eine Frage der Zeit. Und da muss man sagen, dafür ist es eigentlich relativ knifflig davon gekommen und dann einen Tag später auch schon wieder nach oben. Insofern eigentlich kein großes Problem. Ähnlich, muss man sagen, ging es auch Cadence Design, die ja ähnlich in dem Markt von KI profitieren und auch da eigentlich starke Zahlen gebracht haben, aber dann wiederum auch ein wenig mit Gewinnmitnahmen zugute stand. Aber nicht schlimm, auch da ist die Aktie dann wieder schön nach oben geschossen. Und da muss man sagen, Qualität setzt sich durch, vor allem bei Arista und Cadence, muss man sagen, hat man hier wirklich einen echten oder zwei echte Dauerläufer die man mit dabei haben kann. Ich bin bei Arista investiert schon länger, also knapp 120% im Plus aktuell, und die Aktie läuft und läuft und ich bin damit natürlich glücklich.
Siehst du für dich irgendein Ausstiegsszenario, oder, also sie sind ein Ausrüster von Rechenzentren, richtig?
Ich, unter anderem, genau, also natürlich auch Netzwerklösungen, aber auch alles, was das Thema Cloud und mit betrifft, sind sie einfach das mit State of the Art und vor allen Dingen auch offen für verschiedenste Seiten und Softwarelösungen, und da gefällt mir das Ganze ganz gut, dass sie eben hier nicht irgendwie nur fokussiert sind.
Cloud-Anbieter.
Nein, nicht direkt Cloud-Anbieter, aber eben die ermöglichen natürlich, dass auch eine Cloud funktioniert, auch technischerseits. Und da ist Arista seit, muss man ja auch sagen, also vor dem KI-Trend eigentlich schon wirklich immer ein zuverlässiger Ausrüster gewesen, auch für sämtliche andere Themen. Und das macht eben das ganze Thema so spannend bei Arista, weil sie wirklich grundsolide jedes Quartal auch ein Beat, also sprich eine bessere Performance liefern als erwartet. Und das scheint hier auch immer wieder für gute Kursbewegungen zu führen.
Also sind die Kunden die Cloud-Anbieter?
Zum Beispiel. Ah, okay. Ja, aber auch sämtliche andere. Also überall, wo du irgendwo ein Netzwerk ausrüsten musst, versuchst du das natürlich so modern und so gut wie möglich. Und da ist Arista eben State of the Art. Ein Blick auf die Website lohnt sich definitiv, um das Geschäftsmodell vielleicht auch mal bildlich noch genauer zu sehen. Zahlen gab es auch von Airbnb, ganz frisch noch. Wir nehmen ja heute zum Mittwoch auf. Das heißt, daher sind die Dienstagzahlen natürlich relativ frisch. Umsatz plus 16% über den Konsens am Ende auch, also sehr, sehr gut. 16% Wachstum hätte ich Airbnb ehrlich gesagt aktuell nicht zugetraut. Das muss man sagen, ist eine erfolgreiche Kennzahl. Der Gewinn ist nicht ganz vergleichbar, da sie eine Nachzahlung hatten, eine Quellensteuerzahlung, die erstmal hier einmalig belastet haben. Also auch das jetzt nichts, was man auf die Goldwaage legen sollte. Die gebuchten Übernachtungen 12% im Plus, also auch da ist man gut gewachsen. 5 Millionen Gastgeber gibt es mittlerweile. Bei 7,7 Millionen Unterkünften, auch das ist nochmal ein Wachstum von 18%. Also ich finde, die Zahlen sind echt gut. Der Ausblick, rein umsatzseitig, am oberen Ende der Erwartungen, also auch hier muss man sagen, jetzt keine große Enttäuschung. Die Aktie 6% im Minus, weil die Gewinnaussichten etwas verhaltener waren. Insofern schauen wir mal, wie die Aktie sich weiterentwickelt.
Glaubst du, dass Airbnb auch so ein Gewinner sein könnte, wenn die Leute so, wenn die Wirtschaft so ein bisschen gebeutelt ist von Inflation, hohen Zinsen, weil die Menschen, glaube ich, trotzdem wollen immer in Urlaub und nochmal was erleben und dann vergleichen sie viel mehr. Und ich glaube, Hotels haben ja gar nicht die Möglichkeit, so dynamisch tatsächlich immer die Preise anzubieten, wie wenn du jetzt zum Beispiel vollends Airbnb-Vermieter bist oder ein wirklich nur ein Objekt hast, was du nur für Airbnb vermietest oder auf der Plattform vermietest, dass dann die Leute sagen, bevor ich niemanden habe, gehe ich lieber nochmal mit meinem Preis runter, um das, um so wieder auch Leute anzulocken.
Ja, das wird sicherlich auch nach wie vor, ich sag mal, auch gerade für schlechte Zeiten eigentlich ein gutes Thema sein, wobei ich glaube allgemein der Urlaubssektor, der Reisesektor wird eigentlich jetzt, selbst wenn es den Leuten nicht gut geht, ich glaube, die Reise bleibt und steht, vielleicht wird die nicht ganz so umfangreich, was manchmal vielleicht ein bisschen auf die Buche schlagen wird. Expedia hat ja doch relativ schwache Zahlen und einen schwachen Ausblick geliefert, deswegen war ja Airbnb jetzt so spannend auch. Ganz anders war wiederum Bookings und Airbnb ja auch jetzt hier wirklich mit guten Zahlen. Und ich glaube schon, dass man eine gewisse Robustheit hat, auch wenn ihr, ich sag mal, die Ausgaben schwanken, denn in guten Zeiten geben die Leute natürlich noch mehr aus im Urlaub, aber ganz darauf verzichten, glaube ich nicht, weil eben genau jetzt hier auch der recht günstige Urlaub sogar möglich ist, oder? Meinst du das auch?
Ja, also ich gucke immer mal, ich vergleiche auch immer mal so Airbnb etc. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde die Plattform Airbnb in den Regionen, wo ich unterwegs bin, nicht wirklich günstiger im Vergleich zum Hotel.
Ja.
Und wenn ich alleine reise, mag ich dann doch lieber das Hotel, weil ich dann noch den Service habe, Frühstück und Sport etc. Ich habe aber auch Arbeitskollegen, die gerne in der Wohnung übernachten.
Ja, klar. Also, das ist ja das Schöne an Airbnb, ne? Dieses, ich sag mal, andere übernachten und dann nicht das Hotel zu haben, das Hotel-Feeling. Ich meine, wer das Hotel-Feeling mag, der wird natürlich weiterhin Hotels bevorzugen. Aber warum nicht da einen individuellen Urlaub draus machen? Und das ist ja genau das, was Airbnb auszeichnet. Philipp, wir sind beide, glaube ich, nicht investiert bei Waste Management.
Du glaubst völlig richtig und irgendwie, warum?
Warum nicht? Weiß kein Mensch. Ja, das ist immer noch ein Rätsel und die Aktie hat jetzt wieder ein schönes, ja, aber sie ist ausgebrochen.
Warum?
Wahnsinnig gute Zahlen.
Aber machen die Leute jetzt auf einmal mehr Müll?
Nee, ich glaube, die Preiserhöhungen setzen sich jetzt hier durch. Die hat man ja gemacht aufgrund der gestiegenen Kosten, die man selber hatte. Ja. Das war in den letzten Quartalen immer ein Thema. Und jetzt kamen eben die Preiserhöhungen, die schlagen jetzt zu Buche. Und das sogar stärker als gedacht wahrscheinlich. Und deswegen die Aktie hier nochmal mit einer höheren Dynamik hoch auf dem Allzeithoch. Wahnsinn. Und dann einfach wirklich richtiger Bulle im Moment. Und natürlich auch Republic Services.
Wir haben ja auch drüber gesprochen. Letzte Woche habe ich dir ja gesagt, ich finde ja so die Wasseraktien immer sehr spannend. und die laufen ja gar nicht so mit diesem ganzen Trend mit von Waste Management und Republic Services zum Beispiel. Also könnte sich lohnen, auch da in den Sektor mal reinzuschauen. Liegt, glaube ich, auch tatsächlich daran, dass der Bereich Wasser natürlich stark reguliert ist. Und das, also ich habe mich mit Essential Utilities beschäftigt und deren Geschäftsmodell ist 99% reguliert.
Wow.
Und da glaube ich natürlich, wenn die Zinsen hoch sind, Inflation etc. pp., dann wird auch regulatorisch nicht so viel dort an Preiserhöhungen durchgegeben, wie es zum Beispiel jetzt eine Waste Management. Aber es wäre mal interessant, ob Waste Management, ob die auch ein reguliertes Geschäft haben. Also ja, ich vermute, sie haben ja ein Monopol.
Ja, das Monopol ist so ein, nicht, aber es, nee, also, die sind schon, es gibt ja 4, 5 große, die ja auch durchaus
in der gleichen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Straße da der Kampf entsteht zwischen 3 oder 4 Anbietern der Müllabfuhr.
Na, das nicht unbedingt, aber man hat ja schon trotzdem den Wettbewerb in den Ausschreibungen, wo man eben hin und her geht. Ich meine, klar, man hat riesen, ich meine, muss ich überlegen, die USA ist riesig,
ja,
es gibt so viele Orte. Da ist natürlich für viele noch Room to Run und ich glaube auch, dass man da jetzt ja mal eher von einem, ja, von mehreren Playern spricht, aber vor allen Dingen ist Waste Management und Republic Service natürlich die großen Platzhirsche, die hier natürlich auch eine gewisse Marktmacht mitbringen.
Wäre aber mal super. Ich bin überzeugt, jemand aus unserer Community und von unseren Hörerinnen und Hörern ist investiert. Schreibt uns das gerne mal super gerne in die Kommentare für alle oder auch auf Instagram, dann würden wir es dort posten. Wie verläuft so, also weiß jemand, wie so eine Vergabe verläuft, ja?
Das würde in den mich USA, ja, das wäre echt spannend, ja, absolut. Ist ja auch überall ein bisschen anders und klar, sind natürlich sichere Ausgaben, Müll gibt's immer und auch das Thema Recycling ist natürlich immer noch ein Zukunftstrend. Dann noch die Zahlen, die habe ich heute mitgebracht, weil sie auch, ich sag mal, in der Community so gefragt sind. Ne? Wir haben das Thema jetzt öfter gehabt, Ahold Delhaize, habe ich es hoffentlich richtig ausgesprochen.
Aus,
du kannst es besser.
Ich bin Montag wieder in Amsterdam.
Okay, gut.
Also kann ich mal ein Bild posten von so einem Albert Heijn.
Genau. Ja, jedenfalls sind dort natürlich, jetzt, ich meine, war ja auch der Fokus in den letzten Wochen, ne? Die Community mag diese Aktien, das zu Recht. Man muss sagen, die Quartalszahlen gar nicht so schlecht, denn der Umsatzrückgang ist nur aufgrund der Währungsschwankungen stattgefunden. Also sprich, eigentlich operativ ist man sogar 1% gewachsen. Der Ausblick für 24, okay, der Gewinn wird wie 2023 ausfallen. Also jetzt hier keine großen Sprünge. Der Free Cashflow wird zu fast 100% wiederum investiert. Also es ist erstmal nichts, wo man sagen kann, wow, hier wahnsinniges Wachstum wird eintreten. Aber dennoch muss man sagen, vielleicht ist die Aktie ja immer noch, ich sag mal, kaufenswert an sich, nachdem jetzt die Aktie auch ein Stück weit nach oben durchgesprungen ist nach den Quartalszahlen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, die Dividende wurde auch etwas angehoben. Insofern kann man das hier schon noch als, ich sag mal, soliden Play, gerade auch defensiv wert, mitnehmen.
Ist sehr interessant. Ich war mit einem Kunden aus Holland, saßen wir zusammen. Und da haben sie gesagt, im Moment ist in Holland ein riesen Kampf in diesem Supermarkt-Segment entstanden, weil das ist ein gesättigter Markt und jetzt versucht man tatsächlich nicht mit günstigen Preisen, sondern mit Qualität die Leute zu locken und es gibt dort eine Supermarktkette, die heißt Jumbo und dort ist es so, weißt du, was passiert, wenn du die 4. Person an der Kasse bist? Dann kriegst du deinen Einkauf umsonst.
Nicht schlecht.
Wahnsinn, oder? Bei Lidl wird eine neue Kasse aufgemacht.
Ja.
Und ich glaube, sowas, das zieht die Leute, weil die Leute dann natürlich, also da scheint es Voraussetzungen zu geben.
Ja.
Aber wenn du dann irgendwie, wenn du der 4. bist, der nicht deine Sachen irgendwie, also es ist ganz komisch und die Leute müssen in diesen Jumbo rennen, wie verrückt, und versuchen hier natürlich ihren Einkauf umsonst zu kriegen. Aber irgendwie scheint es doch nicht so zu klappen.
Krass. Eigentlich auch faszinierend, ja. Gerade auch, wenn man bedenkt, wenn bei Kaufland jetzt einfach mal so eine neue Kasse eröffnet, dann sprinten ja alle gleichzeitig los und da wird der andere überfahren und zwei sterben, einer ist als erster an der Kasse und jubelt. Das wird ja dann nicht mehr passieren. Ne?
Aber das ich liebe das ja. Also ich lasse auch gerne Leute vor, wenn wir einen großen Familieneinkauf machen, aber da gibt es ja so Leute,
die,
da hast du eine Sache, ein Eis und dann guckt der dich an, der alte Opa.
Ja,
du
gut,
hier nicht dienstags morgens um 10.
Das könnte der Neid sein. Ne?
Kamerad.
Schwierig.
Naja. Ja. Apropos alte Leute.
Wow, das ist eine schöne Überleitung.
Es gibt ja jemand, sein Name ist Carl Icahn und er ist ja einer der bekanntesten aktivistischen Investoren unserer Zeit. Und was ist passiert? Wir wissen ja, dass JetBlue wollte den Billigfluganbieter Spirit Airlines im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar kaufen und ein Bundesrichter hat diese Entscheidung blockiert und jetzt kam heraus, dass Carl Icahn, also wir haben ja gesagt, wir machen nächste Woche wahrscheinlich sogar schon mal so ein Update der großen Investoren und ihren Depots, der Superinvestoren. Und was hat der Junge gemacht oder der alte Mann? Er hat 9,9% aller Aktien von JetBlue gekauft, nämlich in den letzten 4 Wochen. Und er ist schon über 80 und hat sich jetzt noch ein Hobby fürs Alter gesucht. Er Fliegen. Will in den Vorstand bei JetBlue. Schönes und Hobby. Ein Sprecher von JetBlue sagte in einer E-Mail Barron's gegenüber, die diese Geschichte ausgegraben haben: Wir sind immer offen für einen konstruktiven Dialog mit unseren Investoren, während wir unseren Plan zur Wertsteigerung für all unsere Aktionäre und Stakeholder weiterhin umsetzen. JetBlue hat bekannt gegeben, sie wollen jetzt die Kosten senken und strebt bis Ende des Jahres Einsparungen in Höhe von $200 Millionen an. Außerdem sind Änderungen geplant, die den Umsatz um $300 Millionen steigern sollen. Wow. Also eine Airline-Aktie ist ja für mich immer eh ein schwieriges Pflaster. Wir sehen hier eine Bruttomarge von 25%, eine EBIT-Marge knapp unter Null. Also sie verbrennen eigentlich immer Geld. Und wenn es mal gut läuft, passiert irgendwas. Es ist ein zyklisches Geschäftsmodell par excellence. Und ich kann verstehen, dass Carl Icahn sagt, dieser Vorstand oder dieser Aufsichtsrat, die haben keine Ahnung, lasst mich da mal hin, weil die Performance der letzten 10 Jahre von minus 3,31% gibt ihm natürlich recht. Und es ist natürlich spannend, was wird passieren? Schauen wir uns die Market Cap an. 1,98 Milliarden. Dazu hat man noch Schulden von 4,68 Milliarden. Also wenn du das Unternehmen kaufen wollen würdest, müsstest du ja einen Aufschlag zahlen plus noch die Schulden übernehmen, das macht keiner.
Nee.
Und die Aussichten für die nächsten Jahre, erst ab 2026 sollen wieder positive Gewinne eingeflogen werden und $300 Millionen Umsatz, könnte man jetzt sagen, wow. Nichtsdestotrotz macht man ja auch aktuell schon ungefähr 9,5 Milliarden. Bringt dir aber auch nichts, wenn du mehr Umsatz machst und mehr Geld verbrennst. Ja? Ja. Und desto mehr Geld du verlierst, also weil du eine negative Marge hast und wenn du $200 Millionen einsparen willst, glaube ich, macht das den Kohl auch nicht mehr fett.
Nee.
Würdest du investieren?
Natürlich nicht. Schon alleine aus zyklischen Gründen nicht. Dann haben wir hier mehrere Jahre keine Gewinne gesehen. Ich sehe hier tatsächlich auch wenig. Aber klar, Carl Icahn.
Genau, man muss Spaß, jetzt ne? eins differenzieren. Manche sagen ja, Mensch, da steige ich jetzt dann vielleicht auch mit ein. Finde ich ganz interessant. Obacht. Wenn du 10% aller Aktien hast, hast du ein bisschen mehr zu sagen und kannst dich auch irgendwie noch mit dem Vorstand einigen und einfach schnell wieder weg sein. Ja, das hat man zum Beispiel bei Rocket Internet ja auch gesehen. Mhm. Da ist ja auch damals ein aktivistischer Investor reingegangen und hat gesagt, hier, die Aktien sind mehr wert als dieser durchschnittliche Übernahmepreis, den ihr da bietet, liebe Samba Boys. Und Ende vom Lied ist, die Sambas haben die direkt selber bezahlt und dann waren die schon wieder weg, ja. Und alle übrigen Aktionäre sind leer ausgegangen. Also ich würde mich hier nicht auf Carl Icahn verlassen. Ich glaube, er ist sich selbst der Nächste und seinen Aktionären natürlich und seinen Investoren. Aber ich würde jetzt nicht dort einsteigen, nur weil Carl Icahn hier mit eingestiegen ist.
Ja, nee, auf gar keinen Fall. Das wäre für mich auch kein Kaufgrund. Sony hat heute ein paar Neuigkeiten rausgehauen. Ja. Und zwar planen sie ein IPO.
Die sind auch schon an der Börse.
Ja, nicht selbst, sondern für eine Sparte. Aber vorher möchte ich zu den Zahlen kommen. Und zwar im Rahmen dieser Bekanntgabe hat Sony auch die Umsatzaussichten für die Gaming-Sparte für das Jahr 2024 um 5% gesenkt.
Also hast du keine neue PlayStation?
Ich habe keine tatsächlich.
Du bist doch PlayStation.
Ja. Ich bin eigentlich, ja genau, aber ich habe jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe keine Zeit, Philipp. Wir arbeiten
schade.
Viel.
Ja,
ja, das finde ich auch schade. Mal hier und da war es eigentlich ganz nett. Aber egal, der Rückgang ist damit begründet, dass die Hardwareverkäufe eben auch zurücklaufen und jetzt auch keine eigenen Sony-Games voll im Fokus stehen, weshalb man hier eben jetzt auch ein bisschen auf die Bremse tritt. Die PlayStation 5-Einheiten sind auch zurückgegangen und sonst eben bloß noch bei 21 Millionen Einheiten liegen statt 25 Millionen für das jetzt laufende Jahr. Und es ist eben auch die letzte Phase des Produktlebenszyklus, welche jetzt hier eben eingesetzt hat bei der PS5. Das sagt zumindest das Management und man muss auch hier auf der anderen Seite wiederum betrachten, dass jetzt vor allem die Service-Umsätze steigen und das nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich deutlich. Aktive Nutzer sind mittlerweile 123 Millionen statt 112 Millionen letztes Jahr. Also hier hat man auch schönes Wachstum. Selbst das Musiksegment wächst nach wie vor um 16%, was ich auch nicht vermutet habe. Ist vielleicht ein schönes, eigentlich auch ein gutes Zeichen für deine Universal-Aktie, die du erhältst. Der Umsatz mit Finanzdienstleistungen, und das ist der große Punkt, der stieg wirklich sehr stark von 24,4 Milliarden Yen auf 311 Milliarden Yen. Das ist prozentual ein ziemlich heftiges oder eine ziemlich starke Krass. Performance, ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Und jetzt sagt eben das Management, dass sie die Sony Financial Group ausgliedern möchten und eben eigenständig an die Börse bringen wollen. natürlich erst 2025. Die Genehmigung von der Politik, also seitens des Wirtschaftsministers, haben sie schon erhalten in Japan. Und dann möchte man nur noch 20% des abgespaltenen Unternehmens behalten und eben die restlichen 80% werden an die Aktionäre ausgeschüttet. Und da stand aber da Sachdividende. Jetzt weiß ich nicht, ob jeder eine PlayStation bekommt oder das wird super spannend, weil es stand halt einfach Sachdividende. Ich habe nochmal gegoogelt, geschaut, recherchiert, aber ich habe nicht gefunden, was genau die Dividende sein soll.
Wahrscheinlich ist die Aktie eine Sache. Vielleicht kein Spin-off
ja, oder irgendwas. Ja, das ist dann eben die Aktie eingebucht werden.
Du kriegst sie nach Hause geschickt.
Genau.
In Papierform.
Ja, wie früher, die historischen Aktien. Genau, also die Aktie tatsächlich trotz dieser eigentlich nicht so guten Umsatzaussichten freundlich, aber es war wahrscheinlich schon erwartet. Und da es erst nächstes Jahr stattfindet, wird es auch nochmal spannend, wie die nächsten Quartale sich entwickeln. Die Frage die Finanzdienstleistungssparte, ja. Was auch immer die dann noch mit beinhaltet. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ja, das wird sicherlich mal ein IPO aus der zweiten Reihe. Die Sony-Aktie, kann man sagen, ist auch ein echter Dauerläufer, so auf langfristige Sicht, zumindest ja. Im Big Picture. Kann man auch nicht meckern. Hätte ich so jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, auch wenn ich jetzt nicht so der Fan bin von diesem Unternehmen selbst. Aber an sich.
Aber ist natürlich, man scheint sich so ein bisschen in so eine Art Konglomerat entwickeln zu wollen, also das so ein bisschen, oder ist man ja, aber man will es ein bisschen freilassen und man denkt ja, dann ist man auf einmal mehr wert.
Ja, oder man hat einfach, also das finde ich auch gut, dass man hier den Fokus setzt auf, ich sag mal, das Wesentliche. Ja, das ist halt Gaming, das ist Musik und eben das, was eh schon bei der Gruppe mit drin ist, aber eben Financial ist nicht so ihr Thema, hauen sie raus und können dann mit, eben mit dem Geld, was sie dann einnehmen,
die durch das IPO. Die können übernehmen, EA oder Take-Two.
Boah, na, ein bisschen teuer war.
Naja, 120 Milliarden ist Dollar typisch, bringen sie ja auch sehr, ist ja aber nicht typisch japanisch.
Ja, ne? Genau, ist nicht typisch japanisch.
Kommen wir zu Rheinmetall und wir waren ja am Überlegen, sie mit in das Wikifolio The Future Starts Now zu nehmen und da haben wir gesagt, naja, kann man das machen etc. pp., weil wir beide ja eigentlich auch davon ausgehen, dass die Aufrüstung jetzt auch in Europa gerade erst beginnt.
Ja.
Und am Montag war für Rheinmetall Spatenstich für ein neues Munitionswerk in Unterlüss, das ist in Niedersachsen, und unser Kanzler war vor Ort. 300 Millionen Euro werden investiert und dort werden 200.000 Artilleriegranaten pro Jahr dann produziert. Was hat Scholz gemacht, fand ich immer ganz interessant. Er hat sich ja nie so wirklich zur Bundeswehr geäußert etc. pp., aber er nutzte den Spatenstich für, wie die Presse schreibt, PR in eigener Sache. Bilder vor Panzern und Munitionskisten. Und was meint er mit diesem tollen Zitat? Viel zu lange ist Rüstungspolitik so betrieben worden, als ginge es dabei um einen Autokauf. Er stellte das nochmal klar. Aufträge für Waffen, Panzer und Ausrüstung sind keine einmaligen Käufe. Rüstungsprojekte laufen über Jahre, fallen Bestellungen aus. Da braucht es viele Jahre, bis neue Aufträge eingeholt werden können. Was machen wir mit dieser Aktie? Sie zieht durch und durch. Und wir haben es ja schon gesagt, selbst sollte der Ukraine-Krieg irgendwie zu einer Lösung kommen, glauben wir ja, dass diese Aktie weiter durchzieht.
Ja.
15 Milliarden Börsenwert finde ich persönlich gar nicht viel. KUV 2,28 finde ich auch nicht viel. KGV 22 war bei 31. Ich glaube, wenn man jetzt FOMO hat, und ich glaube, das entwickeln auch ein paar, ist das hier eine Sparplanaktie? Das ist hier vielleicht eine, wo man sich mal ein Jahr gibt oder einen gewissen Zeitraum und dann, ja, also ich würde jetzt hier keine große Position in Einmalkauf machen. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, das ist attraktiv. Es ist ein europäischer Champion. Man kann auch davon ausgehen, dass die europäischen Länder in Europa eher kaufen, um ihre heimische Wirtschaft auch zu stärken und auch ihre Unternehmen. Ich glaube nicht, dass wir hier das Ende gesehen haben. Und deswegen mache ich hier auch gleich meine erste Spekulation. Ich glaube, Rheinmetall wird bis Ende des Jahres 25% noch steigen.
Ehrlich?
Ja.
Wow, nicht schlecht. Das ist eine sehr mutige Ansage,
Philipp. Ja, aber das ist nicht viel. Dann hätten wir eine Marktkapitalisierung von 18, 19 Milliarden Euro.
Du, das ist schon denkbar, klar. Also
bei 6 Milliarden Umsatz, etwas mehr, wird mehr sein dieses Jahr.
Ja, klar, wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht mal, ob sie, ich sag mal, rein technisch sind sie ja begrenzt bei dem, was sie, also wenn sie komplett ausgelastet fahren, ist ja wie bei Airbus, ja, also sie können ja bestellen, aber wenn sie nicht liefern können, kriegen sie ja trotzdem bloß die Bezahlung für den Zeitraum. Aber ja, klar, noch 25% hoch. Also seit dem Ukraine-Krieg Beginn sind sie ja schon über 300% gestiegen. Jetzt könnte man sagen, das ist schon ganz schön viel, aber klar, ich glaube, auch die Etats werden weiter steigen, wenn die Ausgaben müssen kommen. Wenn Trump gewinnt, haben wir irgendein Problem in Europa.
Aber das fand ich auch wieder interessant, wie viele dann gesagt, oh Gott, er will die NATO zerstören. Aber er hat ja eigentlich im Sinne wie immer nur gesagt, wer nicht bezahlt, ist nicht dabei. Ja, und das ist natürlich seine Polemik schlechthin.
Ja, wobei einige Aussagen natürlich nach wie vor absolut zu verurteilen sind, aber so ist er halt und genau, will ja auch nur auf Stimmenfang gehen.
Und du gehst auch davon aus, dass er gewinnt, oder?
Also wir müssen leider damit rechnen, das ist es ja. Ne? Also nicht, dass ich jetzt gerne eine Wette drauf gehe, aber wahrscheinlich wird es halt in die Richtung gehen, weil ja auch, ich sag mal, mangels Alternativen nicht viel dasteht, im wahrsten Sinne des Wortes. Schwierig, ne? Klar. Also. Aber die Aktie, ich sag mal, gut gelaufen ist auf einem Allzeithoch, Rheinmetall, und ich glaube auch, dass hier der NATO-Beitrag Deutschlands ist ja das erste Mal sogar eingehalten worden bei 2%.
Ehrlich?
Da kann Trump jetzt nicht mehr meckern. Ja, also zumindest hat es die Bundesregierung gemeldet, ne, inwieweit das jetzt stimmt und so. Alles muss man sich natürlich genau anschauen, aber immerhin.
Also noch weitere 25% Rendite einfahren. Das ist schon gewagt, aber ja. Ich bin sehr bullisch.
Bei Rüstung bist du bei RTX investiert, richtig?
Ich bin bei RTX dabei.
Ehemalige Raytheon
mit United Technologies, alles zusammen. Ja, Rheinmetall, ich glaube, ich werde mich ärgern, dass wir sie nicht fürs The Future Stats Now Wikifolio gepickt haben.
Ja, kann durchaus sein.
Und jetzt machen wir 346,40 ist gerade der aktuelle Kurs. Mal 1,25. 455 Euro, sind 20% entfernt, weil 1,
ja, hier wird noch live gerechnet.
Ah ja,
da kennen wir nichts.
Durch 0,75, so, jetzt haben wir es. 485 Euro.
Ja, das ist das Ziel, da bin ich gespannt am Ende des Jahres, ob dieser Punkt an dich geht.
25%, ja, wenn ich verliere, dann wenigstens cool.
Ja, ich freue mich auf mein nächstes Eis vielleicht auch, ne?
Bitte.
Weiß man nicht. Genau, Apple hat jetzt Nachrichten gemeldet. Wir hatten ja die Brille oder auch die Vision Pro.
Ich dachte, das wird dein Top der Woche.
Es hätte auch mein Top der Woche sein können, das stimmt. Aber ich fand es erstmal einfach als sachlich bezogen. Ich wollte jetzt gar nicht unbedingt so viel werten. Ne? Ist ja einfach eine sachliche Thematik, dass jetzt die ersten Daten eingetroffen sind und jetzt eben 2 Wochen nach Veröffentlichung ist eben auch nicht immer eine kurze Zeit. Aber schon kann man erkennen, dass die App-bezogenen Einnahmen vielversprechend sein könnten. Denn 52% der Apple Vision Pro Apps sind kostpflichtig. Und das ist schon ziemlich viel, wenn man jetzt mal bedenkt, dass der normale App Store, also für das iPad oder für das iPhone, eben ja nicht annähernd so viel hat, sondern bloß 5% der Apps dort kostenpflichtig sind. Und bei jeder App verdient ja auch Apple ordentlich mit. Und das gibt es natürlich auch für die Vision Pro, natürlich mit angepassten Apps, die für diese Mixed Reality Geschichte eben auch geeignet sind. Und der Durchschnittspreis liegt bei $5.67 für die durchschnittliche App einer Vision Pro. Und 600 Apps sind aktuell noch schon optimiert, unter anderem Disney Plus, Zoom und auch von Warner gibt es eine App, die da eben hier richtig passend ist. Natürlich gerade das ganze Thema Unterhaltung, ganz klar. Aber hier gibt es natürlich noch sehr viel mehr, was optimiert werden kann, nämlich 1,2 Millionen Apps aus dem normalen App Store. Die könnten natürlich auch angepasst werden und alles, was so ein bisschen damit zu tun hat, vom Gaming hin natürlich zum Arbeiten, Büro, da ist natürlich auch noch viel, viel Luft. Und wenn die alle so ein bisschen was kosten, dann ist das sicherlich auch nochmal ein wirklich wichtiger Punkt, wo Apple sehr stark wachsen kann. Und jetzt werden natürlich noch weitere Apps entwickelt, gerade auch die dann auf die Vision Pro passen, die bisher im App Store natürlich noch nicht auftauchen. Auch das kommt noch hinzu, das haben wir auch nicht vergessen. Und ich glaube, hier wird der Dienstleistungssegment nochmal einen richtigen Schub bekommen. Und zuletzt wuchs ja diese Sparte um 11%. Was ein bisschen weniger war als erwartet, aber 23,1 Milliarden Dollar ist jetzt auch nicht wenig, ist ja schon ein echt starkes Segment. Und ich glaube, hier ist auch Fantasie, nicht nur für Apple, für die Aktionäre, sondern eben auch für Unity Software. Ich bin bei beiden investiert, daher der Disclaimer-Hinweis, aber meine Story könnte weiter aufrechterhalten sein. Klar, ich bin ein bisschen früh reingegangen mit Unity Software, aber ich glaube auch, dass sie als auserwählter Partner, die sie ja ohne Zweifel sind, Apple hat es ja auch gesagt, bei der Erstellung von den Apps sicherlich groß mit profitieren werden. Und dann wird das ganze Thema spannend. Unity Software und Apple hier sicherlich gut dran mit den Daten.
Ich bin sogar auch drauf und dran, die Aktie von Apple mir ins Depot zu legen.
Oh.
Ich glaube, das wird hier völlig unterschätzt.
Ich glaube nämlich auch.
Das ist ein riesen Mehrwert. Allein, wenn ich das bei mir, du weißt ja, wir machen Zahnarztstühle, Röntgengeräte und ich sehe das nur schon allein, wie ein Verkäufer, ein Fachberater in so einem Rohbau steht, in einer Baustelle. Oder wenn du eine Küche planen willst, wenn du ein Haus planen willst, da, ein Auto, da, alles.
Ja.
Da, du kannst so viel planen.
Du kannst auch alles zeigen. Also genau. Du kannst ja wirklich, also, ah nee, dann andere Türen, andere Farben. Ja. Ah nee, komm, dann lass uns das mal hier hinsetzen. Oder dann halt, ja, wenn wir bei der Küche bleiben wollen, dann könnte der Kühlschrank mal nach rechts, nach links, nach keine Ahnung. Also das kann man alles halt auch dem Kunden direkt zeigen. Also das ist ein riesen
Mehrwert. Wir haben sowas tatsächlich, wir sind so im Job tatsächlich digital in unserer Branche sehr vorreiterhaft. Und wir haben sowas auch, wo du mit Unity Software, also mit einer App davon, dir auch den Zahnarztstuhl schon in das Zimmer projizieren lassen.
Genau, und wenn du das Ganze mit den Kunden ausstattest, mit so einer, oder einfach nur als Unternehmen diese Apple Vision Pro schon einfach kaufst, wenn das sind die 3.500, ist das Problem jetzt nicht wirklich für ein Unternehmen, ne, also kostentechnisch. Und wenn du dafür aber mehr Umsatz machst, ist es sicherlich auch eine gute Investition und ich glaube, wenn der Kunde sich besser vorstellen kann, wird er auch eher kaufen.
Kommen wir nach Deutschland und hier wetten Leerverkäufer massiv gegen die Deutsche Pfandbriefbank. Sie scheinen, es gibt eine US-Büroimmobilienkrise, also immer mehr und mehr Unternehmen machen Smart Working, Hybrid Working, Work from Home, Work from Travel, Work from was weiß ich irgendwo.
Vom Klo.
Und die Bürofläche wird einfach nicht mehr gebraucht, wie sie früher gebraucht wurde.
Ja.
Und die Deutsche Pfandbriefbank ist irgendwie massiv dort mit drin in diesem ganzen Sumpf. Gegen keine andere Aktiengesellschaft laufen so viele Wetten wie gegen den Immobilienfinanzierer aus München. Und ich sehe es ja bei Instagram. Ja, da sind unsere geschätzten KollegInnen, die auch Finanzen promoten. Und da gibt es einige, die jetzt bei der Pfandbriefbank auch mit dabei sind.
Ach, wegen der hohen Dividende.
Ja.
Die natürlich nie zuverlässig gezahlt wurde.
Ganz wichtig ist natürlich, so eine Dividende von über 20%, die wird erstmal vom Kurs abgezogen. Da freuen sich die Shortseller. Ja, also das ist alles. Ich würde persönlich hier diese Aktie, wenn ich den Gedanken hätte, komplett streichen und vergessen, dass es dieses Unternehmen gibt.
Ja.
Oder?
Es gibt Dividendenrenditen, die sollten abschrecken. Vor allem, selbst wenn man einfach mal auf die Historie schauen, das ist nie, also nie zuverlässig immer gestiegen oder angestiegen. Diese Dividende ist nie gleich geblieben. Also das ist natürlich immer abhängig vom Geschäft. Und das ist jetzt ich sag mal, eher durchwachsen, gerade auch im Bereich der Banken. Und bitte Finger weg. Ne? Es ist wirklich nicht lohnenswert, da überhaupt einen Blick drauf zu werfen. Es gibt so viele gut laufende Aktien. Ich glaube, da gehört die jetzt unbedingt nicht dazu.
An dieser Stelle möchten wir dich recht herzlich willkommen heißen. Solltest du neu hier auf diesem Kanal sein, den Podcast hören, wir möchten dich recht herzlich einladen, uns jetzt zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren. So hilfst du uns, dass unser Projekt hier weiter wächst. Gib uns auch gerne 5 Sterne bei der Bewertung auf Spotify, aber auch auf Apple Podcasts. Es gibt beides. Ich würde sagen, jede Woche, wenn wir das jetzt alles so die Leute begrüßen, wir wollen ja sympathisch rüberkommen, dann erzählen wir einen Witz.
Was bist jetzt du bereit? Du den schon
ja, ich würde den jetzt vorziehen, um die Leute so, dass da ist was Positives. Ja, sie machen ja was für uns und dafür gibt es einen Witz.
Ja, also nochmal so, wer letzte Woche dran geblieben ist bis zum Schluss, der hat auf jeden Fall 2 lustige Witze.
2. Und jetzt bist du bereit.
Na los.
Wie nennt man einen cholerischen Delfin?
Flipper.
Ausflipper.
Ausflipper?
Ja!
Oh, dann,
weiter geht's.
Klasse.
Kommen wir zu einem wirklichen Witz. Und das ist mein Top der Woche. Nämlich, die Aktie der Woche. Es tut mir leid. Einmal in der Woche dürft ihr auf Instagram abstimmen, welche Aktie, die ihr zu uns geschickt habt, die Aktie der Woche wird. Und diese Woche ist es Zoetis. Was macht Zoetis? Möchtest du es kurz sagen? Du bist ja ein großer Haustierbefürworter.
Danke.
So wie ich heute gehört habe.
Ja, absolut. Ich liebe Haustiere.
Raus mit der Vision.
Ja, also Zoetis ist natürlich gerade auch, widmen sich der Tiergesundheit. Und sie profitieren natürlich davon, dass die ganzen Menschen mit ihren Haustieren auch gerne mal zum Arzt rennen und da alles Mögliche machen, dass das Tier, das liebste Tier wieder ganz und heile wird.
Das nur nicht in dem privaten Bereich, sondern auch beim Bauer sind sie mit dabei. Ja. Also eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe.
Ja,
und da ist es auch mit den Krankheiten so, auch Mast, Zucht etc. Da Fischfarmen.
Stimmt. Ist auch mit dabei.
Die Aktie ist ein Dauerläufer, Punkt, ja. Also wir haben hier in 10 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 19,91%. Ich finde das Unternehmen super spannend. Sie sind eine Abspaltung von Pfizer. Nichtsdestotrotz, Marcel, meine persönliche Meinung ist, dieses Unternehmen ist für das Wachstum auf dem aktuellen Niveau zu teuer. Kann aber auch völlig falsch sein, was ich gerade sage, weil es kann natürlich sein, dass diese Aktie weiterhin mit 7% beim Umsatz wächst, weiterhin schön Aktien zurückkauft auf diesem der Bewertung. Das kann gut gehen, wenn der Gewinn weiterhin so wächst etc. Diese Aktie ist für mich eine klassische Sparplanaktie. Das ist keine für einen Einmalkauf, weil es kann auch hier manchmal ordentlich runtergehen, 20-30%. Selten, aber es kann passieren. Und deswegen, ich glaube, das Thema ist wichtig, das Thema ist richtig. Die Marktkapitalisierung von 84 Milliarden Dollar ist schon sehr hoch. Die Dividende wächst immer fleißig. Ich glaube auch hier, wenn man unter der Prämisse einsteigt, das ist ein Dividendenwachstumswert, könnte man hier Spaß haben, aber ich glaube, man muss sich auf dem Bewertungsniveau, man zahlt aktuell das 31,58-fache der Gewinne, sich auch ein bisschen Zeit lassen. Also Zeit geben, ich vermute zum Chart, du wirst es vielleicht auch gleich sagen, wir haben ja auch so gefühlt das letzte Hoch 2022 gehabt oder 21. Das kann auch ein bisschen dauern, so eine Seitwärtsphase. Und ob man dann immer da ist, mir hilft es zum Beispiel, ein Unternehmen, wo ich relativ schlecht eingestiegen bin, ist tatsächlich McDonald's. Ja, aber jetzt, so bin ich gerade so endlich mal so ein bisschen, dass die Aktie vom Fleck kommt. Aber die Seitwärtsphase habe ich mir natürlich auch mit Smart Menüs und allem Pipapo versüßt, ja. Dass ich immer gesagt habe, die Läden sind voll, die Zeit wird kommen. Ich habe Silberfische, ich weiß nicht, welche Tiere du zu Hause hast.
Ja, mache ich auch sehr gern. Ja.
Deswegen, also der Investment Case für mich ist gegeben, aber auf dem Niveau finde ich es schwierig.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe noch die Quartalszahlen mitgebracht, ja, die ja auch relativ frisch sind. Und da muss man sagen, dass gerade auch beim Gewinn hat das Unternehmen im letzten Quartal schon enttäuscht. Also was enttäuscht, es ist nicht das, was erwartet war, unterm Strich rausgekommen. Der Umsatz lag mit 10% Wachstum immerhin innerhalb der Schätzungen. Der Nettogewinn war an sich ja auch okay. Aber man muss halt sagen, der Ausblick für 2024 hat setzt ein Umsatzwachstum von 7-9% vor. 9 waren erwartet, also auch hier hat man eher die Spanne nach unten erweitert, was erstmal nicht wirklich ein bullisches Signal ist. Und auch die Gewinne für 2024 sind deutlich unter den Schätzungen. Dementsprechend finde ich auch, für dieses Wachstum ist diese Bewertung einfach zu hoch in meinen Augen. Klar, verstehe den Case, also gerade auch langfristig, und wer die Zeit hat und diese Geduld hat und auch sich ein bisschen damit identifizieren kann, vielleicht auch ein Haustier hat und weiß, was das bedeutet, go for it, alles gut. Fühle ich jetzt so noch nicht.
Ja.
Klar, ich sag mal, wenn hier der Ausbruch kommt aus dieser Seitwärtsphase, der sollte dann schon, ich sag mal, fundamental auch
rechtfertigt
sein. Genau, also zu rechtfertigen sein, also sprich, muss ein Grund sein. Und dann ist natürlich auch die langfristige Aufwärts- oder dieser Aufwärtspotenzial auch weiter da. Dann kann die Aktie wieder loslegen. Aber ich glaube, bis dahin kann es schon noch einige Monate dauern, bis sich hier die Aktie so wirklich über die Jahre hinweg auskonsolidiert hat. Also, Vorsicht.
Ich habe noch mitgebracht die Bewertung. Ihr wisst es, in den Videos, die von mir produziert werden, schaue ich mir gerne mal die Bewertung nach Graham, Wettbewerber, Analysten, Dividenden, Discounted Cashflow und Peter Lynch an. Ich halte hier irgendwie so einen Median aus Discounted Cashflow, weil es ja eigentlich ein Wachstumswert ist, aber auch doch nicht mehr, so wie Analystenschätzungen, ja, vielleicht für repräsentativ. Man könnte auf einen durchschnittlichen inneren Wert von 178 Dollar kommen, halte ich aber auch für überzogen, weil Discounted Cashflow funktioniert auch nicht, wenn die Aktie nicht so wirklich wächst.
Ja.
Deswegen.
Ja, das ist es halt. Also es bleiben ja 7-9%. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt wahnsinnig ansteigen.
Deswegen, wenn Sparplan.
Genau. Und ich würde hier wirklich, selbst wenn es mal 4% zurückgeht oder so, da würde ich jetzt nicht gleich in Panik verfallen. Nee. Das passiert wahrscheinlich wieder.
Jetzt aber.
Dein Top der Woche.
Der Super Top der Woche. Der Super Duper Top der Woche. Und ihr werdet es nicht glauben, aber man muss auch erkennen, wenn man falsch liegt.
Okay.
Und ich bin ja kein großer Fan von einer digitalen Währung und das ist Bitcoin. Nichtsdestotrotz möchte ich allen gratulieren, die diese Achterbahnfahrt, und ihr seht es, wenn ihr jetzt auf YouTube zuschaut, die Podcast-Hörerinnen und Hörer rechts ranfahren oder rechts ran joggen und mal den Link angucken und auf YouTube mal schauen. Wunderbar. Also für alle, die diese Rallye immer mal hoch, up, down mitgemacht haben und in den letzten 5 Jahren 1228% mitgenommen haben, Hut ab. Ich weiß, jetzt kommt auch das Halving. Also da wird ja eine gewisse Menge Bitcoin einfach rausgenommen. Vielleicht ist das die selbsterfüllende Prophezeiung von Bitcoin. Man kann damit nicht viel machen, aber es werden trotzdem immer weniger. Und somit steigt der Wert. ist eigentlich sehr interessant. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich kann aber nur sagen, ich lag falsch. Der Markt scheint hier recht zu haben. Nichtsdestotrotz, Marcel, wenn du jetzt vor 5 Jahren, ja, jetzt nehmen wir mal an, du hättest 10.000 Euro investiert und hättest jetzt eine Rendite von 1.228%.
Ja.
Was würdest du jetzt, ich glaube, man kann sogar steuerfrei verkaufen, diese ganze Krypto-Gedöns.
Ja.
Würdest du dir jetzt im Darknet ein paar Drogen kaufen? Hm. Vielleicht ein bisschen Falschgeld. Falschgeld wäre jetzt vielleicht der richtige Hebel.
Wäre der richtige Hebel. Da muss ich mal auf die Währungsschwankungen schauen. Ja,
also was würdest du jetzt machen? Würdest du das Halving abwarten? Du hast noch gar nichts verkauft. 1228. Also du bist bei über 100.000 Euro.
Ja, naja, ich sag mal allein, ich meine, es ist immer vorhersehbar, ne? Bitcoin steigt enorm stark, fällt ordentlich zusammen, steigt enorm stark und immer sind die Tiefs, also die am Ende markanten Tiefs, tatsächlich über den vorherigen markanten Tiefs. Mhm. Also es ist langfristig ein sehr, 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 sehr volatiler Aufwärtstrend und damit kann man zumindest rechnen, dass es irgendwie weitergeht, ne? Also das muss man schon sagen. Und ja, jetzt muss man ja sagen, Ende 2022 bis heute halt 240% ist auch nicht schlecht. Aber wer genau ist bei 15.600 Dollar wieder eingestiegen und hält seitdem, und das sind wahrscheinlich auch viele, die da irgendwo bei diesen absoluten Runs eingestiegen sind, jetzt vielleicht gerade wieder Break-Even sind. Also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, je nachdem, wann man eingestiegen ist. Wenn man so eine schöne Rallye mitnimmt, das ist ja immer die Frage, wann gehe ich raus, was mache ich damit? Das kennen ja Aktionäre von Nvidia genauso gut.
Aber ich glaube so, also ganz ehrlich,
da steht
glaube,
auch jetzt nichts dahinter. Ne?
Die bei über 50.000 Dollar eingestiegen sind, die sind heute, die meisten sind nicht mehr dabei. Die sind vielleicht, jetzt kaufen die wieder.
Ja, das kann sein. Ja. Das ist dann halt dieser falsche Zyklus. Ne?
Genau.
Ich habe die Mut, dass ich mal irgendwie bei 15.000, 20.000 kaufe und dann jetzt hier laufen lasse. Oder ich gehöre nicht zu denen und muss vielleicht dann mal feststellen, dass wieder was Defensives mein Anlagestil wäre. Oder mach halt dreimal den Fehler.
Wie wär's für viermal dich jetzt den so ein Krypto-ETF, ein Bitcoin-ETF?
Ich bin da raus tatsächlich. Mir fehlt das, aber ich bin auch kein Goldinvestor. Also selbst bei Gold, selbst die sagen, Bitcoin ist neue Gold oder keine Ahnung. Ist ja egal, kann ja jeder
jetzt
für sich
der,
selbst.
Jetzt geht der Hate gleich los in den Kommentaren. Aber mir ist,
na, ist ja egal, das kann ja jeder selber entscheiden. Das ist ja, also wenn ihr mal sagt, Bitcoin, cooles Zeug, alles gut. Kaufen, buy and hold, hat sich ja bisher immer gelohnt. Alles gut, bin ich absolut dabei. Aber meins wäre es halt nicht, weil für mich steht da halt wirklich nichts dahinter. Ja, also wie beim Gold auch nicht. Für mich ist Gold auch eigentlich nur ein bisschen, ja, hier und da ein bisschen in der Industrie, alles gut. Ne? Das ist bei Kupfer ja aber auch so. Und da sind mir halt Rohstoffe einfach zu schwankend generell. Und bei Gold ist es mir einfach, da fühle ich, ich fühle das Gold nicht. Ne? Das muss irgendwie, da produziert nichts im Hintergrund von meinem Geld. Und deswegen ist es für mich nichts. Kann aber jeden verstehen, der sagt, das nehme ich mit. Oder eine Beimischung ist ja auch immer interessant. Deswegen absolut top, wenn man das macht und damit auch natürlich auch Erfolg hat.
Also Hut ab.
Ja, Glückwunsch. Ich lag falsch. Ne? Ist auch gut. Und langfristig wird man davon ausgehen können, dass die einfach weiter steigen bei Bitcoin. Ne? Aber man muss eben damit rechnen, dass es dann auch einfach mal 40%, 50%, 60% runtergeht. Und dann tut es vielleicht auch mal zwischenzeitlich weh. Kennt man ja auch von Tech-Unternehmen.
Da machen ja viele dann immer so, suchen Sie eine wertstabile Anlage, dann haben wir hier die nächste Kryptowährung.
Genau, also was es wirklich nicht ist.
Der Schnottercoin.
Ja, was es wirklich nicht ist, ist wertstabil. Ne? Das ist natürlich, das ist völlig falsch, das Argument für.
Können wir nicht eigentlich selber Krypto. Einen Coin machen? Den Schnottercoin?
Rotz für alle.
Oh, das schreibe ich mir auf.
Schreib's auf, wird eine Geschäftsidee. Mal sehen, wer die ersten.
Der Schnottercoin.
Der Schnottercoin für
3
Cent.
Und der Schnottercoin, der wird immer mehr, weil der Rotz immer mehr wird.
Cool.
Wenn jemand Ahnung hat, wie man. Oh, das mache ich. Das machen wir. Schnottercoin.
Okay.
Mit Doppel-D. Wie so ein richtiges Ostdeutschen.
Ja.
Boah, Schnottercoin.
Boah, Schnottercoin. Oh mein Gott. Na gut, dann würde ich sagen.
In polnischen Slotties.
Okay. Boah, ja, einfach seriös, möglichst seriös sollten wir es machen. Mein Top der Woche ist auch, ich sag mal, unkonventionell für meine Begriffe, denn von der Aktie hielt ich sonst nicht so viel und auch jetzt ist immer noch relativ zu sehen das Ganze, ne? Da muss man differenzieren. Mein Top der Woche ist Pro7Sat1, die Aktie, denn man muss sagen, im letzten Quartal hat man hier ein starkes Quartal und damit auch überraschend viel Gewinn ausweisen dürfen und dabei wirkten eben auch die Sparmaßnahmen sehr stark. Das ist natürlich immer erfolgreich, wenn das so passt, und das EBITDA für 2023 stieg sogar um 11%. Das muss man sagen, für einen absteigenden Ast, wo die Umsätze jetzt die letzten Jahre immer wieder gesunken sind, doch eine erfolgreiche Geschichte, zumindest kurzfristig. Und jetzt hat man 1,28 Milliarden Euro Umsatz, wie erwartet zwar, aber eben trotz des schwierigen Marktumfeldes. Andere kämpfen hier mit deutlich mehr Gegenwind. Und die Nettoverschuldung sinkt nun endlich auch auf 1,55 Milliarden. Das ist jetzt auch noch nicht die stabilste Geschichte, aber immerhin, auch da werden die richtigen Hebel angepackt. Und der Ausblick für 2024 soll so lauten, dass man das Niveau von 2023 hält, was wiederum positiv ist, weil wir ja hier in einem schrumpfenden Markt sind. Heißt jetzt natürlich nicht, dass die Aktie wunderbar attraktiv ist. Aber was man auch sagen muss, das Management hat so ein bisschen, ich finde, hier einen Plan und hier läuft auch endlich was. Also es ist nicht nur diese Ankündigung, wir werden und wollen und können irgendwann, sondern es passiert zumindest was, das ist immer schon gut. Man hat Mitte Dezember kommuniziert, dass man weniger US-Serien einkaufen möchte, also diese Lizenzen. Stattdessen möchte man eigene und regionale Produktionen vorantreiben.
Bio.
Gefällt mir an sich auch gut. Bio-Fernsehen, genau.
Wie gibt's da gerade hier? Wie heißt diese, wo die alle auf der Alm sind?
Ich weiß nicht.
Mit Gina, Lisa und Co.
Wunderschön.
Das ist Bio. Das ist regional und nachhaltig.
Genau. Naja, auf jeden Fall steigen jetzt natürlich die Programmbudgets um 80%, hat man die hochgesetzt, auf 1,05 Milliarden Euro. Dafür eigene Produktionen und dann eben hier, ich sag mal, auch andere Art und Fernsehen. Und was jetzt hier eigentlich so das Geheimnis ist, die Shortseller.
Joko und Klaas sind
das. Ja, gut, das auf jeden Fall.
Die freuen sich davon.
Ohne diesen Sender wäre, also Joko und Klaas sind, glaube ich, wichtig für diesen Sender. Extrem wichtig, ja. Und die Shortseller sind ja das große Geheimnis bei ProSieben, Sat.1, die sind ja alle sehr, sehr aktiv.
Ja.
Die sehen sich ja hier nach einem sinkenden Markt, ne? Da werden natürlich die Kurse fallen und so weiter und so fort. Und jetzt muss man sagen, reagiert natürlich auf ein paar wenig gute oder auf Kleinigkeiten, Neuigkeiten, der Kurs schon sehr sensibel nach oben in dem Falle. Nach dieser Bekanntgabe ging es schon mal 10-15% hoch, also je nachdem, welche Uhrzeit man geschaut hat. Und mutige Anleger könnten hier vielleicht mal kurzfristige Renditen bekommen. Die Aktie ist am Boden. Das waren jetzt erstmal gute oder relativ gute Aussichten. Vielleicht kommt auch hier und da mal ein Leerverkäufer, der sich eindecken muss. Und dann gibt es natürlich schnell mal Kursbewegungen nach oben. Sollte man aber alles als erfahrener Anleger oder auch erfahrener Trader eher annehmen und jetzt nicht unbedingt als Einsteiger dann einfach hier überhören. Trotzdem, mir gefällt es, dass hier wenigstens was passiert. Also ich hasse es ja und das haben wir ja auch oft. Oh, die wollen jetzt dies und das machen. Die wollen, ne, und dann passiert da nichts. Das ist immer, alleine vom Sagen ist ja noch nichts passiert. Und hier muss man sagen, geht zumindest was voran. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr aussieht, ob sie das halten können, ob sie ihre Verbesserungen vorantreiben können. Aber zumindest gefällt mir hier der Weg dahin und auch wenn es als Investition noch nicht wirklich geeignet ist, muss ich sagen, gefällt mir das, dass sie hier den richtigen Weg einschlagen.
Dem Mutigen gehört die Welt.
So ist es.
Kommen wir zu meinem Flop der Woche und das ist Snapchat. Was soll man sagen? Letzte Woche die Mitteilung, 10% der Mitarbeiter werden gehen müssen. Dienstag die Zahlen, kein Profit, auch 13 Jahre nach der Gründung. Die Aktie -35%. Sie kommen nicht vom Fleck. Und klar, sie ziehen, das muss man sagen, ordentlich junge Leute an, aber sie schaffen es nicht, die jungen Menschen zu monetarisieren. Und ja, ich glaube, Snapchat ist so ein Unternehmen, das wird irgendwann weg sein. Ich sehe den Mehrwert nicht und jetzt wollen sie ja so ein bisschen auf Qigong und Achtsamkeit setzen und auch bei Snap ist es tatsächlich so, sie sind ein sehr harmoniebedürftiges Unternehmen. Es werden dort tatsächlich Insidern zufolge Sitzkreise veranstaltet, wo man eine Kerze sich anzündet und dann über private Probleme spricht.
Wollen wir das auch mal hier machen?
Das sollten wir gemeinsam mit dem Schnottercoin machen.
Ja, klasse. Ist eine schöne Idee. Was gleich auffällt, ist, dass man mit 5% Wachstum im Umsatz im letzten Quartal jetzt auch nicht wirklich profitieren konnte. Ja, also auch da ist man an den Zahlen vorbeigerutscht, die man erwartet hatte. Ja. Und immerhin die aktiven Nutzer, die steigen zumindest noch ein bisschen. Also um 10% immerhin.
Ist aber ja auch das nicht bringt so schlecht. Halt auch aber nichts,
genau,
wenn nicht deine EBIT-Marge negativ ist. Das heißt, stimmt. Je mehr du wächst, desto schlimmer wird's.
Genau. Und das ist genau das, was das Unternehmen natürlich sehr unattraktiv macht. Das sind trotzdem noch 18,4 Milliarden US-Dollar
viel
an Wert. Und man fragt sich natürlich, wieso, weshalb, warum, welche Fantasie hier noch dahinter
steht. Und wenn die Community interessant wäre, würde irgendjemand die auch mal übernehmen. Ja, also wenn irgendwas ist da komisch.
Ja. Ja.
Wir haben bessere Margen auf dem Podcast als die.
Ja, gut, das ist natürlich.
Sind auch vielleicht mehr wert, wir wissen es nicht. Durchschnittliche Performance minus 10,15% in 7 Jahren. Ein schöner Weg, schnell viel Geld zu verlieren.
Ja, absolut. Mein Flop der Woche kann diesen Satz, den du gerade eben gesagt hast, eigentlich gleich mit übernehmen.
Ja.
Ein schöner Weg, viel Geld zu verlieren, ist auch die Aktie von ThyssenKrupp über Jahrzehnte hinweg, muss man fast schon sagen. Und sie melden jetzt einen gigantischen Verlust von 314 Millionen Euro. Im letzten Jahr stand zumindest noch ein Gewinn von 75 Millionen Euro zu Buche.
Wow.
Die Gründe hier, lieber Philipp, halte ich fest. Ja. Man hätte es nicht kommen sehen. Hohe Zinsen, sinkende Preise. Nein. geringe Nachfrage im Automobilsektor und Abschreibungen in der Stahlsparte. Das alles führt zu einem sehr schlechten Jahr und die Erwartungen für 2024 wurden prompt noch heruntergeschraubt. Der Umsatz soll auf dem Niveau von 2023 sein, also eine klare Sache, kein Wachstum, keine gute Prognose und hier wird es weiter runtergehen. ThyssenKrupp läuft sich hier quasi weiterhin den Wolf und es geht einfach immer, immer weiter runter.
Die zahlen sogar eine Dividende.
Ja, man fragt sich warum.
93 Millionen.
Ja, die sie nicht haben. Ja, also es ist halt einfach wirklich. Und wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, ja, also nicht nur die jetzt mal eine Woche draufschauen, sondern wirklich mal richtig lang machen, diesen Chart. Und da erkennt man doch relativ schnell, das hat sich noch nie gelohnt und es wird sich wahrscheinlich auch nie lohnen, diese Aktie im Depot zu haben. Daher tut es mir sehr leid für ein sehr historisches Unternehmen aus Deutschland, aber es ist halt
tschüss
einfach
mit Ös.
Durch. Ne? Also macht da bitte keinen Fehler.
Was kein Fehler ist, ist, sich mal die nächsten 4 Aktien anzuschauen und dann selber zu entscheiden, ob man hier investieren wollen würde. Wir sind in keines der 4 Unternehmen investiert, richtig?
Ja, das ist korrekt.
Nichtsdestotrotz sind es coole Unternehmen, die wachsen. Und machen wir es kurz. Nvidia, Supermicro Computer, Broadcom und CrowdStrike. Das war's. Vielen Dank.
Tschüss. Nein. Ja, die haben es ja schon geschafft, Phil. Wir wollten heute ein paar mitbringen, die vielleicht noch nicht so bekannt in der Breite sind.
Aber richtig
sind.
Gut wachsen.
Genau.
Und ich würde, Gentleman-like, anfangen. Dich jetzt mal vorlassen.
Nein, fang ruhig.
Soll
fang
ich
ruhig
anfangen
an?
Mit, ach so, meine beiden Unternehmen fangen beide mit an. Was kommt als erstes im Alphabet, das doch, R oder das T?
Fang lieber das an, was direkt beim oben steht.
Dann starten wir mit Aries Capital.
Ares.
Hm? Ares Capital. Schon mal gehört?
Schon mal gehört, ja.
Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf Kredite und Kredite für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Family Offices. Sehr interessant. Ihr hört es schon, hochriskant, aber hier gibt es auch sehr schöne Renditen einzufahren natürlich, wenn man Ahnung hat. Und ich glaube, dieses Unternehmen ist perfekt, wenn man in kleine und mittelständische Unternehmen investieren möchte. Ich weiß auch, dass sie nicht nur in den USA investieren, sondern auch in Europa. Und hätte man das, Marcel, 2014 gemacht, dann hätte man aus $1,000 $7,368 gemacht. Und die durchschnittliche Performance in den letzten 10 Jahren unfassbare 22,65%. Des Weiteren, wenn ich mir die Schätzungen der Analysten anschaue, allein dieses Jahr soll der Umsatz um 32% wachsen, nächstes Jahr 24%, dann 20%, der Gewinn um 27%, um 31% und um 23%. Und das alles zu einem KGV so im Schnitt bei 20. Dazu gibt es noch eine Quartalsdividende in Höhe von 2,72%. Payout Ratio 84,38%, relativ hoch oder sehr hoch, aber in den letzten 5 Jahren im Schnitt um 18,23% gewachsen.
Ja.
Finde ich, ist es einfach mal auch eine Nicht-Tech-Wachstumsaktie. Das PEG ist unter 1, Price-Earnings-Growth-Ratio. Sehr zyklisch von den Umsätzen, sehr volatil. Nichtsdestotrotz darf man auch nicht vergessen, dass wenn man einen Kredit zum Beispiel gibt, dann gibt es den Cashflow ja jedes Jahr. Und das sind dann Gewinne und keine Umsätze mehr. Gefällt mir gut.
Ja, absolut interessantes Unternehmen.
Was sagst du denn zum Chart?
Ja, Chart ist ein Dauerläufer. Ne? Also die Ares Management Corporation ist da schon wirklich sehr, sehr angenehm anzuschauen und gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, kann man mal machen. Klar, braucht man vielleicht auch hier und da mal ein bisschen Geduld, weil man so 1-2 Jahre auch eine Seitwärtsphase
Sparplan.
Da sein kann. Aber auch da kann man den Sparplan nehmen. Zuletzt ging es ja doch recht gut nach oben.
Ja.
Und bin völlig bei dir. Tolles Unternehmen, kann man sich mal
anschauen.
Ich glaube,
sie profitieren tatsächlich auch in diesem Bereich der Zinsen. Weil wenn du spezialisiert bist auf kleine und mittelständische Unternehmen, bist du, das ist ja für richtig große Banken, sind die ja gar nicht so interessant. Und dann kriegst du tendenziell eher schlechtere Konditionen wahrscheinlich bei einer Großbank als zum Beispiel bei Ares.
Ja, das stimmt. Wenn sie selber finanzieren, ist halt nur die Frage, ne?
Sie geben selber Kredite, ja. Sie sammeln Fonds ein.
Ja.
Coole Idee.
Absolut.
Machen wir weiter?
Ja, gern. Ich habe mitgebracht SPS Commerce und ich glaube, ich habe die auch schon mal angesprochen, sicherlich auch mal hier und da als
Umsatztreppe.
Ja, richtig, das kann man so sagen. Wirklich ein sehr, sehr stabiles Wachstum und auch eigentlich ein stabiles Geschäftsmodell, denn sie sind führende Anbieter von cloudbasierten Lieferkettenmanagement-Software und das machen sie halt wirklich sehr, sehr gut. Sie ermöglichen es einer Vielzahl von Kunden, egal ob ganz, ganz klein oder auch wirklich multinationale Kunden,
ja,
da eine Software hinzustellen, wo man einfach über, also cloud-basiert, deutlich besser sein kann in der ganzen Supply Chain. Also sprich die ganze, ja, Lieferketten von Anfang bis zum Ende durchdacht, verbessert, optimiert, natürlich auch teilweise mit, ich sag mal, einem Datenmanagement, was wirklich das Ganze als Mehrwert darbietet. Und deswegen hier auch im Vergleich zum Wettbewerb, dass man wirklich vollends auf Cloud-basiert setzt und nicht irgendwelche hybriden Ansätze. Und was hier euch auch ein großes Thema ist, die Kunden, die sie haben, mit Walmart, Walgreens, Kroger, Lidl, Amazon und Wayfair sind nur die größten genannt, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. 115.000 Unternehmen sind Kunde bei SPS Commerce. Das Unternehmen ist mit nicht ganz 10 Milliarden doch noch relativ klein und unbekannt. Sie, ja, machen 700 Millionen Umsatzperspektive und auch jetzt die letzten Quartalszahlen waren jetzt nicht so schlecht. Also immer so stabiles Wachstum. Und ich glaube, das könnte mal so eine schöne Beimischung und Depot sein. Sie sind absoluter Dauerläufer. Klar, hier und da auch mal mit einem kleinen Rücksetzer, was halt einen Wachstumstech-Wert macht. Sie sind auch super hoch bewertet, was natürlich wiederum, ich sag mal, auch die gewisse Dominanz am Markt widerspiegelt. Auch wenn man Wettbewerber hat, wie Manhattan Associated, die sind genauso stark, die laufen auch genauso gut. Ja, da muss man sagen, coole Geschichte. Mir gefällt das sehr gut. Ich bin an der Seitenlinie, aber bin auch interessiert, hier mal einzusteigen, gegebenenfalls. Und ja, da warte ich mal noch ein bisschen ab, bis ich eine gute Gelegenheit finden wird.
Sehr spannend. Also man sagt ja immer so, im Einkauf und in der Distribution liegt ja auch der Gewinn.
Ja.
Und je gesättigter so ein Markt wird, Händler, Einzelhandel, Großhandel etc., desto besser haben es natürlich auch diese Lösungsanbieter.
Ja, vor allem können sie auch alle mal leisten, ne? Also ja, so eine Software am Ende. Und das ist, denke ich, das ist sehr, sehr interessant, ja.
Viele wissen ja, wir beide haben ja eine Unternehmung hier gegründet und ein ganz wichtiges Thema, Marcel, ist hier natürlich die Zeiterfassung.
Mhm.
Und dich tracken wir ja hier schon seit Jahren.
Ja, ich habe bei dir zu Hause eine Stechkarte, ne?
Ja, seit 227 Folgen,
ja,
musst du dich ein- und ausstechen.
Ja,
das noch händisch, bei uns manuell mit so einer Ratsche.
Ja.
Und dann kriegst du deine Lohntüte auch noch.
Das ist so eine richtige Tüte, so wie man sich das vorstellt. Ne?
Das geht natürlich aber auch alles, ja, Grüße gehen raus an unseren Pizzaboten, der nie Trinkgeld kriegt.
Ja,
da. Und dann gibt es das Ganze natürlich auch digital aus Deutschland, nämlich mit der Atos Software. Und da muss ich sagen, was soll ich sagen? Ich bin mir begeistert. Wir, okay, haben eine Marktkapitalisierung von knapp 2 Milliarden. Wir haben schöne Umsätze. Wir haben ein hohes KGV, die Aktie ist teuer. Wir haben eine Dividende, die steigt, ein KUV von 11. Wir haben eine Free Cashflow Rendite von 2%, 25 Buchwert, auch teuer. Aber wir haben super stabile Margen. Und Reoccurring Revenue, ja, also sobald du einen Kunden gewonnen hast, 33,01% pro Jahr in den letzten 10 Jahren, also 2011, 1.000 Euro investiert, wären fast 30.000 Euro. Und das mit einem Unternehmen aus Deutschland mit so einer Marktkapitalisierung, und sie bieten diese Lösung an zur Zeiterfassung, Personalprognose, Personalplaneinsatz und Business Analytics und Zeitwirtschaft. Und jetzt werden natürlich sagen, boah, das bietet ja auch eine Salesforce etc. an. Sie machen es aber ziemlich schlau. Sie sind heimisch und sie gehen auf heimische Kunden. Zum Beispiel ganz viel auf das, was bei uns in Deutschland immer mehr wird, öffentlicher Dienst und Beamtentum. Und da haben sie viele Verwaltungen mit ihrer ganzen Software unter sich und Steuergelder wachsen ja auf dem Himmel. Wachsen die auf Bäumen, sagen wir.
Ja,
und regnen vom Himmel runter. Ja.
Auf Bäumen und in den Himmel wachsen.
Somit ist mir auch klar, warum man hier solche Renditen erwirtschaften kann.
Ja.
Weil die Städte, wenn die das einmal eingerichtet haben und du weißt, alte Bäume versetzt man nicht. Es gibt ja Leute auch in Verwaltungen, die, das habe ich ja heute gehört, eine Geschichte. Da war ein Kollege von mir beim Bauamt, ja, der hat ein Bauprojekt.
Mhm.
Und da sitzt die Frau dort, die scheint die Amtsleitung zu sein in der Region. Und er wollte fragen, warum das nicht vorangeht. Und dann sagt er, es tut mir leid, sagt die Frau, ich habe gar keine Ahnung, aber ich wurde hierhin befördert.
Wow.
Weil sie dachte, sich nach so und so vielen Jahren in der Rentenversicherung, in der regionalen, wird es mal Zeit für eine Beförderung. Da gab es aber keine Planstelle.
Ja.
Und deswegen ist sie jetzt da im Bauamt und aber, hat da richtig was zu sagen, aber keine Ahnung.
Aber Hut ab, dass sie es zugibt.
Geil, oder?
Ist doch klasse.
Einfach geil.
Ja, wenn man auch gar keine Platte machen muss, dass man es zugeben muss. Das ist doch auch super.
Kompetenz brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht.
Gehen wir nicht. Futter mehr.
Also, ja, faszinierend.
Deswegen gut, kommt glaube ich, hat Athos hier einen
unfassbar
unfairen Wettbewerbsvorteil, weil solche Verwaltungen etc. ja sagen, wir wollen lieber einen Deutschen unterstützen, keinen amerikanischen Großkonzern, wir wollen nicht jedes Jahr Geld nach Amerika überweisen.
Ja, nee, das ist ja ein ganz anderes Thema. Es geht ja um Datenschutz. Die wollen ja nicht bei Microsoft die Daten lassen. Die dürfen ja kein WhatsApp nutzen. Die dürfen ja keine sonstige irgendwelche Software von einem bösen Amerikaner nutzen. Es muss halt eine deutsche sein, die da halt gewisse Anforderungen natürlich auf deutschen Recht setzen.
Die sie haben sogar, und das da war ich überrascht, die Telekom als Kunde, dann hat Fresnapf, die Landeshauptstadt München, ATU, Wiesack, Butlers, dann verschiedene Kliniken, die Hook, Fronius.
Und natürlich die Deutsche Bahnnetze.
Die Deutsche Bahn ist auch noch mit dabei.
Wunderbar.
Die Stadt Würzburg. Also DPD, sie sind hier breit aufgestellt in Deutschland. Und wie du schon sagst, Datenschutz, ich glaube, dass so ein Investment hier ist auch eine Möglichkeit, sich so ein bisschen vom Staat wieder Geld zurückzuholen.
Ja, so eine Steuerrückerstattung.
Ja.
Das ist eine kluge Idee.
Ja, ich finde das Unternehmen wirklich cool und könnte mir auch vorstellen, hier selber zu investieren.
Genau. Ich würde sie mal vergleichen mit einer Nemetschek aus Deutschland, weil sie sind super hoch bewertet, aber können sie es halt auch leisten. Und was ich hier natürlich noch faszinierend finde, ist, dass die Dividende so hoch ist.
Ja.
Sie haben die Dividende einfach mal extrem angehoben, was natürlich daran auch liegt, dass sie so stabile Einkommen haben, dass sie es so auch leisten können.
Steuereinnahmen kriegen. Ja,
die können sich das auch leisten und das ist wirklich eine hervorragende Geschichte. Und ich glaube, wer hier investiert ist, hat eigentlich selten ein weinendes Auge gehabt. Klar, Rücksetzer gibt es auch hier hin und wieder, aber tendenziell langfristig oder so auf 3, 4, 5 Jahre geblickt, sieht es ja eigentlich immer positiv aus. Insofern, coole Aktie. Haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal gehört aus unserer Community, als schaut euch das mal an, Aktie. Außerdem habe ich mal noch mitgebracht, als Nummer 4 heute hier, einen sehr speziellen Versicherer. Und zwar hieß es jetzt auch schon öfter, geh doch mal drauf ein, hier Kinsale Capital.
Und was machen Sie?
Kinsale Capital ist ein spezieller Versicherer. Und zwar, ich sag mal, auch bei Versicherungen, die jetzt nicht unbedingt der allgemeine Versicherer gerne macht, ne, sondern eben wirklich speziellere Geschichten, die sonst nicht so aus der, also eher zugeschnitten sind, auch für bestimmte Risiken und eben hier keinen Standard mitbringen, sondern eben tatsächlich sowas wie eine, ja, für Bauvorhaben, für speziellere, für gewisse Events, dass es dort eben eine Versicherung gibt für Ausfälle und Co. Also schon mit komplexem Risikoprofil. Und das macht Kinsale hier schon sehr erfolgreich, sehr, sehr lange, muss man sagen. Sie sind ein echter und wahrer Dauerläufer und ich habe sie schon sehr lange auf der Watchlist. Kam irgendwie nicht so richtig rein. Der letzte Rücksetzer, der hat mir erstmal eher so ein bisschen Angst gemacht nach den Quartalszahlen. Ich dachte mir, was ist da jetzt los? Ja, man hat das Vertrauen noch nicht so gehabt, aber man hätte einfach einsteigen sollen. Das hätte sich schon wieder gelohnt. Egal, irgendwann wird die Gelegenheit wiederkommen und es ist auch keine tief bewertete Aktie, aber das Wachstum ist halt weiterhin sehr stark. Und das muss man einfach so sagen. Und gerade auch in dem Bereich sind sie wirklich führend, muss man auch so sagen. Und mir gefällt die Aktie hier als Dauerläufer sehr, sehr gut.
51,04% in den letzten 8 Jahren.
Hui!
Ja. Leck mir the dash.
Wer so lange dabei ist, ja, Glückwunsch. Also Hut ab. 2021 sind sie auch einmal richtig schön eingestürzt von 2,50 runter auf 150. Klar, haben andere Aktien auch gemacht. Seitdem läuft die Aktie auf 415 hoch, also Dollar.
Unfassbar.
Hut ab.
Schreibt uns gerne mal eure Dauerläufer, Wachstumsaktien und schreibt uns auch gerne nochmal ein Feedback, ob ihr das toll findet hier auf YouTube, wenn wir diese Präsentation machen. Oder sagt er, brauchen wir nicht. Kommen wir zur Investment-Idee der Woche. Lieber Marcel, wen oder was hast du uns hier mitgebracht?
Ja, ich habe mal ein Unternehmen aus der Qualitätsschublade rausgeholt und zwar Trimble.
Trimble machen Sie?
Ist ein Unternehmen, welches sich darauf spezialisiert, so das GPS-Tracking und GPS-Daten zu verarbeiten. Auf der einen Seite natürlich auch zu verbauen in der Hardware und sind da eben jetzt nicht nur auf bestimmte Bereiche oder in bestimmten Bereichen tätig, sondern eben auch bei Bau, Landwirtschaft, Transport, Telekommunikation, auch Ressourcen, Regierung, Versorgungsunternehmen. Also sie sind so breit und haben dazu noch Hardware, Software und Dienstleistungsgeschäft, dass sie eben hier auch eine gewisse Robustheit mitbringen. Und vom Nettoumsatz her muss man sagen, Hoch- und Infrastrukturbau sind knapp 40%. Dann das ganze Thema Technologie mit 22,6% auch schon doch ordentlich. Land- und Forstwirtschaft und Versorgungsunternehmen mit 21% und Transport und Logistik 17,4%. Das heißt wiederum viermal relativ gleich große Kuchenstücke. Das gefällt mir gut, weil man dadurch zeigen kann, dass man eben nicht nur ganz speziell irgendwo stark ist, sondern man hat eine schöne Breite, die man aufgebaut hat. Und dabei sind Produktverkäufe 61,4% des Umsatzes. Abonnements sind mittlerweile 21% und Dienstleistungen mit 17,8% auch ordentlich am Umsatz beteiligt. Gefällt mir gut. Warum bin ich auf die Aktie aufmerksam geworden? Sie ist als, ich sag mal, langfristiger Dauerläufer ein Qualitätswerk wert bei mir sowieso auf einer Watchlist. Aber der Abwärtstrend, der hat sich jetzt lange angehalten und seitdem die Quartalzahlen raus sind, hat das Unternehmen den Turbo gezündet. Und zwar ging es dann an einem Tag eben von relativ großen Minus hoch auf ein ordentliches Plus und dabei ist die Aktie aus diesem Abwärtstrend ausgebrochen und seitdem, muss man sagen, gibt die Aktie ordentlich Gas. Natürlich ist die Frage, wie weit die läuft. Ja, hier sind ja auch immer wieder mal auch Rücksätze zu erwarten. Direkt nach Corona haben sie stark profitiert von dem ganzen Thema. Sie sind dann einfach mal von 20 auf 100 hochgeschossen, seitdem in der Konsolidierung und eben bei 40 geendet, seitdem jetzt im Aufwärtstrend. Und dieser scheint sich jetzt weiter fortzusetzen und deswegen bin ich hier auch, und das ist der Disclaimer-Hinweis, auch investiert seit 2 Tagen, weil dieser Ausbruch wirklich für mich ein gutes Einstiegsszenario darstellen.
Milliardär Barry Rosenstein ist auch mit dir eingestiegen. Oh. Mit seinem Hedgefonds Jana Partners hat er 3,76 Millionen Aktien gekauft, also fast so viele wie du wahrscheinlich.
Ich glaube, ein paar weniger waren es, ja. Also ich habe, glaube ich, ein paar mehr gemacht, ja.
Ach so. Und das könnte natürlich auch nochmal hier ein Katalysator sein. Mhm. Wir drücken dir natürlich von ganzem Herzen, weil heute auch Valentinstag ist.
Ja, stimmt.
Die Daumen.
Alles Gute, Philipp.
Danke. Ja. Dir auch. Euch auch.
Euch alle. Herz raus. Genau.
Meine Investmentidee der Woche ist eine Aktie, in die ich investiert bin. Für alle, die das Video zu meinem Depot-Update noch nicht gesehen haben, schaut doch gern mal in die Kommentare. Oder in die Shownotes, nicht in die Kommentare. Da findet ihr den Link. Meine Investmentidee der Woche ist die Canadian Pacific Kansas City Limited. Mein Gott, was ein langer Name. Oder kurz CPKC. Klingt wie so eine kommunistische Arbeiterpartei.
Eigentlich schon, das rote Logo noch. Was soll man sagen? Ja.
Was machen sie? Sozialistisch transportieren sie Güter. Sie sind eine riesen Eisenbahngesellschaft aus den USA, ein Zusammenschluss aus Canadian Pacific und Kansas City.
Okay.
Und sie verbinden jetzt Kanada mit den USA und Mexiko und haben über 20.000 Meilen, also an Schiene. Und ich bewerte ja mein Depot immer nach verschiedenen Kriterien und eigentlich erfüllen sie die nicht. Aber an der Börse wird ja so ein bisschen die Zukunft gehandelt und ich gehe hier stark davon aus, dass sie den Shareholder Value, den sie generieren wollen, generieren werden bis 2028. Nämlich, hier sagt das Management, High Single Digit Revenue Growth, also 8-10% pro Jahr oder 8-9. Starke Margin Improvement. Also da erwarte ich einiges. Eine Cash Conversion von 90%, heißt von einem Dollar Gewinn bleiben Minimum 90 Dollar Cent Cash übrig. Das kann man dann nutzen für Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe. Und eine zweistellige Gesamtkapitalrendite.
Nicht schlecht.
Wenn man sich auch den Investoren-Call einmal anschaut, also auch die Investor-Relations-Präsentation, sie testen jetzt auch viel durch. Sie sagen, hier ist noch sehr viel Potenzial im Bereich Wasserstoff, autonomes Fahren auch von Zügen. Ich glaube, hier werde ich lange Spaß haben in einem Markt, der eigentlich aufgeteilt ist und hier es eigentlich ein de facto Monopol ist.
Ja, warum hast du nicht Union Pacific genommen?
Weil ich bin ja ein kleiner Fanboy von Bill Ackman und er ist hier jetzt gemeinsam mit mir dabei.
Ah ja, okay. Ja,
ist deswegen, interessant. Und ich glaube auch diese Verbindung, Kanada, USA und Mexiko, das kann halt keiner.
Das stimmt, das sind sie dann die einzigen wahrscheinlich in dieser Konstellation.
Und schau dir das an in der Präsentation, sie gehen einmal so die Hauptschlagader durch. Mhm. Was denkst du denn charttechnisch?
Ja, absolut, kann man machen. Ist ja auch, ich sag mal, auf einen Allzeithoch ausgebrochen. Und die Trendversetzung ist eigentlich nur wahrscheinlich. Insofern würde ich sagen, kann man auf jeden Fall machen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass diese Aktie richtig schön durchstartet, so wie es sein muss.
Al-Hol der Helsi hat gerade die Schlussdividende 3,39% angehoben.
Genau, hatte ich vorhin schon gesagt, dass sie Dividende erhöht haben. Aber es ist schön, dass du nochmal die Zahl dazu
mitgebracht hast. Und Mobi 26%.
Ja, Mobi hat wieder 4%, Mensch.
Wahnsinn.
Fischfarming in dem Falle. Ja, Quartalzahlen nächste Woche gibt es auch wieder, und zwar am Dienstag mit Walmart und The Home Depot. Das wird sehr spannend. Medtronic wird auch die Zahlen präsentieren. Air Liquide, wir werden da auch sehr gespannt drauf schauen. Wir werden auch Quartalszahlen sehen von Palo Alto Networks, auch immer sehr spannend. Public Storage, Realty Income, wir sind beide investiert. Dann wird es Zahlen geben von am Mittwoch Rio Tinto ist mit dabei. Verisk wird mit berichten, auch Fresenius, die ja zum Glück ja vielleicht auch noch kaufenswert wären auf langfristige Sicht. Am Mittwochabend dann geht der Puls nach oben. Einmal Nvidia.
Das Gott. Das wird so spannend. Was ist deine, du brauchst eine Spekulation. Willst du dir jetzt schon mal einen Punkt einsammeln? Und nächste Woche lösen wir auf.
Ja, okay. Also egal wie stark die Quartalszahlen, das wird meine Spekulation. Egal wie stark die Quartalszahlen werden, die Aktie wird tiefer öffnen am Folgetag.
Die Aktie von Nvidia wird nächste Woche am Dönerstag
tiefer in den Handel
stehen als am Mittwoch.
Genau, also ich glaube, diese wahnsinnig hohen Erwartungen, die können gar nicht, also die sind so hoch.
Aber was heißt
hoch.
Denn jetzt tiefer? Jetzt hier nicht ein 0.5%.
Naja.
Mindestens, jetzt kommt 25.
Ach, das ist ja Quatsch. 5%. Aber mehr ist ja natürlich auch Quatsch, weil wenn die wahnsinnig Zahlen sind, dann sind Gewinnmitnahmen so ähnlich wie Arista. Ja. Das ist dann halt sehr kurz 7-6% und danach erholt sich vielleicht die Aktie auch schon wieder. Ne? Aber diese Erwartungshaltung muss so enorm hoch sein. Also das wird wirklich super spannend. Synopsys wird berichten, auch da bin ich investiert. Und auch Ansys, also sprich das Unternehmen, was dann übernommen werden soll von Synopsys. Also beide zahlen sich auch nochmal
zusammen.
Können gleich
und Kosten sparen.
Genau, können sie gleich direkt zusammen reporten. Rivian wird berichten, auch immer wieder mal interessant. Donnerstag die Zahlen von Nestlé, auch Mercedes-Benz, Iberdrola. Auch am Abend noch die Zahlen von Intuit, Bookings und New Holdings, ja. Vici Properties ist mit dabei. Ist ja auch mal ein Investment von dir gewesen. Und am Freitag die Zahlen von der Telekom, von Allianz, BASF, also die Riesen aus Deutschland und sowie noch am Laufe des Tages. Ja, und Warner Bros. Ist auch dabei.
Also eigentlich viel.
Ist schon wieder viel,
nächste Woche.
Viel, ja,
Musik Dividende drin. Gibt es gar nicht so viel. Am Montag die First Interstate Bankist und Matthews, am Dienstag Caterpillar, dann Norfolk Southern, Mueller, am Mittwoch H.B. Fuller, WestRock, Constellation Brands am Donnerstag. Dann haben wir am Freitag RBC, Charles Schwab und S-Books, also Starbucks, sowie Williams-Sonoma und Nexstar. Und Marcel, ich bedanke mich, dass ich meinen Valentinstag mit dir verbringen darf.
Ja, romantisch.
Ihr hattet einen schönen Valentinstag, wenn ihr das hört. Denn es ist wahrscheinlich jetzt nach Freitag. Folgt uns gerne auf Instagram. Da gibt es immer spannende Sachen, Community-Depots und noch vieles mehr. Denkt an den cholerischen Delfin und dann bleibt mir eigentlich schon eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.